Radio SRF.
Es ist 7 Uhr, das sind unsere Themen. Microsoft baut sein Mobilfunkgeschäft aus und kauft die Smartphone-Sparte von Nokia. Dann, der Internationale Strafgerichtshof soll den angeblichen Giftgasangriff in Syrien untersuchen. Das fordert ein ehemaliger Richter. Und Roger Federer scheitert bereits im Achtelfinal des US Opens. Das Wetter heute sonnig und warm bei 24 Grad im Norden und 28 im Süden. Im Studio ist Barbara Peter. Guten Morgen. Microsoft kauft das Kerngeschäft von Nokia. Der US-Software-Riese zahlt Nokia insgesamt 5,4 Milliarden Euro für das Geschäft mit Geräten, Diensten und Patenten. Microsoft will so seine Stellung bei Smartphones und Tablets stärken und Marktanteile zurückgewinnen. Barbara Wittmer.
Gerüchte, dass Microsoft Nokia übernehmen wolle, gab es bereits seit längerem. Der finnische Konzern Nokia hatte den Handymarkt lange Zeit dominiert, verlor in den letzten Jahren aber zusehends Terrain an Konkurrenten wie Apple oder Android. Denn die traditionellen von Nokia produzierten Handys waren immer weniger gefragt. Microsoft stand vor einem ähnlichen Problem. Computersoftware, die der US-Gigant produziert, ist zwar immer noch der wichtigste Geldbringer des Konzerns, aber inzwischen werden immer weniger Computer verkauft, dafür immer mehr Smartphones und Tablets. Mit der Übernahme von Nokia will Microsoft nun auf diesen Zug aufspringen und das Geschäft mit modernen Geräten stärken und ausbauen. 32.000 Mitarbeitende werden deshalb vom finnischen zum amerikanischen Konzern wechseln. Nokia schrumpft damit umsatzmäßig rund um die Hälfte und will sich künftig vor allem auf das Netzwerkgeschäft konzentrieren. Microsoft und Nokia ist bereits der zweite Deal, der innerhalb Tagesfrist die Telekombranche bewegt. Bereits am Montagabend haben die US-amerikanische Verizon und der britische Telekom-Riese Vodafone die drittgrößte Transaktion der Wirtschaftsgeschichte angekündigt. Die Amerikaner kauften den Briten die Anteile der gemeinsamen US-Mobiltelefonie-Tochter ab und zahlen dafür 130 Milliarden Dollar. Vodafone zieht sich damit aus dem US-Geschäft zurück.
In Japan will die Regierung mindestens 370 Millionen Franken in die Atomruine Fukushima stecken. Das ist die erste Meldung in den Nachrichten, nun mit Regula Siegfried.
Mit dem Geld soll verhindert werden, dass die Menge an hochgradig verseuchtem Wasser in der Atomanlage zunimmt. Die Probleme könnten nicht mehr länger allein dem Atomkonzern TEPCO überlassen werden, sagte Regierungschef Shinzo Abe. In der Ruine des havarierten japanischen Atomkraftwerks Fukushima hatten Experten am Abend eine neue hochradioaktive Zone entdeckt. 2 Millionen Syrerinnen und Syrer sind mittlerweile vor dem Bürgerkrieg ins Ausland geflohen. Das gab das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge bekannt. Jeden Tag würden 5.000 Personen ihre Heimat verlassen. 97% der Flüchtlinge kämen in den Nachbarländern Syriens unter. Die UNO spricht von einer beispiellosen humanitären Katastrophe in der jüngeren Geschichte. Nach den USA will nun auch Frankreich Beweise dafür haben, dass die syrische Regierung Giftgas gegen ihre Bevölkerung eingesetzt hat. Die französische Regierung hat im Internet ein entsprechendes Dokument veröffentlicht. Es soll auf Erkenntnissen des französischen Geheimdienstes basieren. In Argentinien muss der frühere argentinische Präsident Carlos Menem erneut vor Gericht. Vor rund 3 Monaten war er wegen illegaler Waffenlieferungen während seiner Amtszeit verurteilt worden. Jetzt wird dem 83-Jährigen Steuerhinterziehung vorgeworfen. Menem war zwischen 1989 und 1999 Präsident von Argentinien. Das serbische Parlament hat zugestimmt, die Regierung umzubilden. Die Hälfte der 22 Regierungsmitglieder werden ausgewechselt. Der Reform gingen monatelange Debatten voraus. Die neue Regierung solle dazu beitragen, Serbien zu modernisieren, meldeten die beiden Koalitionspartner. Die Opposition kritisiert die Umbildung als Kosmetik. Der Energiekonzern Axpo gibt zwei weitere Abgänge im Top-Management bekannt. Der Leiter des Geschäftsbereichs Produktion und Netze, Manfred Thurmann, geht frühzeitig in Pension und auch der Chef der Handelssparte, Hans Schulz, verlässt Axpo. Zuvor war Konzernchef Heinz Karrer zum neuen Präsidenten von Economy Suisse gewählt worden. Auch er verlässt das Unternehmen. Roger Federer ist am US Open in New York ausgeschieden. Er unterlag im Achtelfinal dem Spanier Tommy Robredo mit 6:7, 3:6 und 4:6.
7:05 ist es, Sie hören heute Morgen. Brasiliens und Mexikos Regierung sind empört. Der US-Geheimdienst NSA soll Brasiliens Präsidentin Dilma Rousseff und den mexikanischen Staatschef Peña Nieto ausspioniert haben. Das berichten brasilianische Medien und berufen sich auf Dokumente des Informanten Edward Snowden. Nun fordern die Regierungen von Washington Erklärungen. Ulrich Achermann.
Der US-Geheimdienst NSA überwachte die Telefongespräche sowie den Mail- und Internetverkehr der brasilianischen Präsidentin und ihrer engsten Mitarbeiter. Ausspioniert wurde auch Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto, und zwar schon Monate, bevor dieser sein Amt angetreten hatte. Mexiko wie Brasilien verlangen von den USA Erklärungen. Die Entrüstung ist umso größer, als die Abhöraktionen nichts mit der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten oder mit der Terrorbekämpfung zu tun haben. Die Praxis, befreundete Staatsoberhäupter auszuspionieren, bezeichnete Brasiliens Justizminister nach einer Dringlichkeitssitzung mit der Präsidentin als inakzeptable Verletzung der Souveränität.
Não se pode aceitar a violação de soberania. Vamos aguardar a posição.
Der brasilianische Außenminister zitierte gestern den amerikanischen Botschafter zu sich und protestierte. Brasilien gebe sich erst einmal Zeit, so der Außenminister. Erst wenn die Antwort aus Washington vorliege, werde die Regierung von Dilma Rousseff über weitere Schritte entscheiden.
Bereits im Januar forderte die Schweiz, der Internationale Strafgerichtshof müsse mögliche Kriegsverbrechen in Syrien untersuchen. Doch es passierte nichts, Russland stellte sich quer. Nun hat ein ehemaliger Richter am Jugoslawien-Tribunal die Idee erneut aufgebracht. Wolfgang Schomberg fordert, dass der Internationale Strafgerichtshof den mutmaßlichen Giftgasangriff vor zwei Wochen untersucht. Wolfgang Schomberg ist überzeugt, dass dieser Vorschlag durchkommt, wie er Lorenzo Bonatti im Gespräch sagte.
Wir haben es hier zu tun mit einer einmaligen Situation seit dem Ersten Weltkrieg. Die internationale Gemeinschaft, einschließlich Russland, ächtet den Einsatz dieses Giftgases. Und gerade Russland und China betonen ja, dass man nicht handeln soll, ohne zu wissen, wer eigentlich verantwortlich ist. Sie können eigentlich nur ein Interesse daran haben, dass nicht nur aufgeklärt wird, dass Giftgas eingesetzt wurde, sondern auch, wer Giftgas eingesetzt hat. Und dafür ist die geeignete Institution der Internationalen Strafgerichtshof.
Das heißt, man würde entgegen dem damaligen Vorschlag der Schweiz nicht generelle Kriegsverbrechen untersuchen, sondern einen ganz konkreten Vorfall, eben den Giftgasangriff.
Aus meiner persönlichen Erfahrung empfiehlt es sich, nicht den Auftrag allzu breit zu streuen, weil es sehr schwierig ist, diese Sachen gerade in einer derartigen internen Auseinandersetzung aufzufädeln. Es dauert viele, viele Jahre. Man sollte sich konzentrieren auf das Schwerste, und hier scheint mir das außergewöhnlichste Delikt nun dieser Giftgaseinsatz zu sein, der ja aus der Sicht der Amerikaner nach einer Strafe ruft. Bloß zu einer Strafe ist meines Erachtens in der heutigen Zeit nicht mehr ein einzelner Staat aufgerufen, sondern derjenige, der die Tatsachen geprüft hat und der die Verantwortlichkeiten vor allem geprüft hat. Und das können nur unabhängige Richter, das kann nicht ein Staat allein. Es hat einen guten Grund, dass der Sicherheitsrat Vetomöglichkeiten hat.
Das heißt, eine einseitige militärische Intervention seitens der USA lehnen Sie ab?
Ich denke, es gibt keine ernsthafte Meinung im Völkerrecht, die vertreten wird, dass eine einseitige Aktion möglich ist. Wir hatten lediglich mal die Situation im Kosovo. Auch damals habe ich mich schon heftig dagegen gewendet, dass man auf NATO-Mandat sich berufen hat. Das reicht eben nicht. Das Gewaltmonopol ist bei den Vereinten Nationen und dort ist eben die hohe Hürde, ob man es mag oder nicht, dass alle Staaten mitwirken.
Sagt der ehemalige Richter am Jugoslawien-Tribunal Wolfgang Schomberg. Seit dem Unfall im japanischen Atomkraftwerk Fukushima vor 2 Jahren gibt es vor dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat, dem ENSI, in Bruck eine Mahnwache. Jeweils von Montag bis Donnerstag, während einer Stunde lang, versammeln sich dort eine Handvoll Atomkraftgegner. Ihre Kundgebung ist sozusagen exklusiv für die ENSI-Mitarbeiter. Aargau-Korrespondent Alex Moser war gestern bei der 500. Mahnwache dabei.
Immer zum Feierabend werden die Angestellten des ENSI von Atomkraftgegnern empfangen. Eine von ihnen ist Claudia Scherer, die sich mehrmals pro Woche eine Stunde dafür Zeit nimmt.
Ich habe Angst und darum will ich denen jeden Tag sagen, hey, ihr tragt Verantwortung. Ihr könnt nicht ihre Verantwortung am Bundesrat abschieben und dann schiebt sie wieder zurück. Irgendjemand muss aufpassen und darum stehe ich da.
So sehen sich die Atomkraftgegner hier als Mahnfinger. Einen Mahnfinger, den es aus Sicht von ENSI-Sprecher Sebastian Huber nicht braucht.
Unsere Leute, die nehmen ihre Arbeit sehr ernst. Die sorgen dafür, dass es sicher ist in der Schweiz, schauen das genau an. Von dem her, nein, es braucht nicht den Mahnfinger vor der Türe. Die Leute, die sind sich ihrer Verantwortung bewusst.
Aber man kennt sich und diskutiert auch ab und zu. Es gab sogar schon ein gemeinsames Fondue-Essen. Und das dürfte nicht das letzte gewesen sein, denn die Atomkraftgegner wollen immer wieder kommen, mindestens bis eines der AKWs Betznau oder Mühleberg abgestellt ist.
Nach Wimbledon nun also auch am US Open. Roger Federer scheidet überraschend früh aus dem Grand-Slam-Turnier aus. Er hat in der Nacht sein Achtelfinalspiel verloren. Bernhard Scher berichtet aus New York.
Roger Federer scheitert an Tommy Robredo. Zweifellos die bis jetzt größte Überraschung an den US Open 2013. Aber Federer zog einen rabenschwarzen Tag ein. Zu wenig schnell auf den Beinen, zu viele Fehler mit der Rückhand, ungestüme Netzangriffe und eine miserable Chancenauswertung. Von 16 Breakmöglichkeiten nutzte Federer nur deren 2. Frustrierend, sagt er.
Es kann nicht sein, dass ich in 3 Sätze verliere heute, oder? Darum ist die Enttäuschung natürlich riesig und bin natürlich enttäuscht auch von der Leistung und von Breakball und all dem Zeugs. Ich meine, es hat so viel gegeben, was heute nicht gestimmt hat, oder? Aber leider Gottes ist jetzt so, oder? Man muss mit dem leben.
Nach dem frühen Out in Wimbledon scheitert Federer nun auch früh an den US Open. Zum ersten Mal in den letzten 10 Jahren vor dem Viertelfinal. In der Weltrangliste bleibt Federer vorerst auf Platz 7. Die Teilnahme an der Weltmeisterschaft der besten 8 im November ist jedoch gefährdet. An seinen nächsten Turnieren in Shanghai und Basel darf sich Federer keinen Ausrutscher mehr leisten.
Und damit ist es 7.13 Uhr. Wir sind bei den Börsendaten und dem Wetter angelangt.
Die Daten von Thomson Reuters. Die amerikanischen Märkte waren wegen eines Feiertags geschlossen. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 13.955 Punkten plus 2,8%. Der Dollar wird zu 93,51 gehandelt, der Euro zu einem Franken 23,36 beziehungsweise zu einem Dollar 31,92. Das Wetter. Es scheint häufig die Sonne. Tagsüber wird es warm mit 24 Grad im Norden und 28 Grad im Süden.
Sie hörten die Frühinformationen von Radio SRF, auch online zum Nachhören unter srf.ch. Für die Sendung verantwortlich Simon Weber, mein Name Barbara Peter.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.